Gewissheit im Glauben. Wir haben damit eigentlich ein ganz wichtiges Thema angeschlagen. Ich freue mich, ich bin selber überrascht, dass für viele von Ihnen offenbar das eine Hilfe ist, einmal so biblische Stichworte zu behandeln und von dem Begriff aus verschiedene biblische Aussagen zu beleuchten. Es ist natürlich immer dann ein Springen hin und her, aber es ist natürlich dann auch interessanter und lebendiger. Aber mit diesem Wort heute sind wir an einem ganz wichtigen Kernwort der Bibel, dass man gewiss werden kann, gewiss. In unseren Tagen ist eine ganz besondere Unsicherheit da. Ich würde meinen, dass die meisten Pfarrer, die heute auf einer Kanzel stehen, gar nicht mehr den Anspruch erheben, etwas Gewisses zu sagen. Sie würden sagen, ich bin ja selber sehr unsicher. Sie werden das merken, wenn Sie mit denen sprechen. Die sagen, ich habe ja meine Fragen. Manche Predigten erinnern mehr sogar an ein Verunsichern, an ein Aufwerfen von Fragen, sodass das in einem ganz komischen Gegensatz steht, wenn dann am Ende einer sagt Amen. Und man sagt, was heißt das jetzt? Das ist gewisslich wahr. Das heißt ja Amen. Das passt also wie die Faust aufs Auge. In unseren Tagen hat man den Eindruck, dass viele Theologen nur noch sehr gewiss sind, wenn sie politische Aussagen machen. Da sind sie so fest und überzeugt, dass jede andere Meinung völlig unmöglich ist und nicht mehr akzeptiert werden kann. Vor vielen Jahren, als wir noch Jugendfreizeiten machten, sicher 30 Jahre her, an der Nordsee erinnere ich mich an eine Morgenandacht, wo einer unserer jungen Mitarbeiter sagte, nur wenn ich richtig zweifle, glaube ich. Wie? Komm ich denn mit? Aber das ist schon so ein Satz, der dann so verbreitet ist, nur wenn ich richtig zweifle, glaube ich. Und wir haben dann lang darüber diskutiert und haben gesagt, ja, das ist sicher richtig, wenn ich den Dingen auf den Grund gehe, wenn ich etwa kritisch prüfe, es ist gut, wenn Sie kritisch die Zeitung lesen und sagen, ich zweifle einmal, ob das stimmt, was da drin steht, wenn Sie nicht alles glauben, was man Ihnen auf die Nase bindet, aber irgendwo in Glaubensdingen muss es Gewissheit geben. Heute sind die Zweifel vielfältiger Art, es sind Zweifel, die einfach aus unserem Kopf kommen, dann sind viele schon den jungen Leuten im Religionsunterricht eingeredet. Ich weiß immer nicht, warum die Zweifel heute so hoch im Kurs stehen. Ich weiß nicht, was ist in der Bibel nicht wahr. Wenn man überlegt, was soll durch archäologische Untersuchungen nicht stimmen. Den Schülern bindet man den Bären auf mit Jericho. Das kommt in jedem Religionsbuch drin, dass das nicht stimmen könnte. Man hätte keine Brandspuren gefunden. Aber es ist schon lange bei den israelischen Theologen die Meinung, dass die deutschen Theologen den Auszug der Kinder Israel ins falsche Jahrhundert legen. Und dann kommt man schon auf eine Zeit, wo die Spuren auch in Jericho sichtbar sind. Also lauter solche Dinge, die im Grund nirgendwo meinen Zweifel im Glauben oder an der Bibel erhärten könnten. Wir Menschen glauben nur, was man sehen kann. Nein, das ist dumm, das brauche ich nicht glauben, das nehmen wir als gewiss. Was ich von meiner Erfahrung bestätigen kann, was ich nachprüfen kann, davon bin ich überzeugt. Was ich selber erlebt habe, wenn man ein wenig mit kritischen Menschen ja weiterdenkt, muss man ja zugeben, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man nicht sehen kann, auch als moderner Mensch, und die man doch als real nimmt und gewiss nimmt. Was ja ganz überraschend ist, dass sogar, ich bin da immer noch nicht richtig belesen, aber etwa so moderne Physiker einem erzählen und sagen, wie das ihnen erst aufgeht, wie da in einer ganz neueren Tiefe, da nennen sie Dimension dieser Welt, für sie die Realität Gottes auch als Naturwissenschaftler völlig problemlos zugänglich sein. Aber wie gesagt, beweisen kann man das nicht. Man kann nicht irgendwie gewiss machen. Nun kommt hinzu, dass etwa Leute wie Einstein gesagt haben, wir leben in einem Meer von Täuschungen und wir haben nur sehr wenig richtig erkannt von den Dingen, die wir sehen. Wir kommen den Dingen kaum auf den Grund. Wie komme ich dann auf den Grund? Wo steht denn im Alten Testament etwas von der Gewissheit? Beim Hiob, Hiob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da sind Sie schon mitten drin in der biblischen Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben, und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Völlig widersprüchlich zu all den Erfahrungen, die man auch damals in der Welt hatte. Ein Mensch, der plötzlich mit beiden Füßen dasteht und sagt, und ich habe eine felsenfeste Überzeugung. Jetzt interessiert uns, wie kriegt man so eine felsenfeste Überzeugung, ohne dass man unehrlich sein muss. Ich möchte nochmal ausholen. Hier ist ein ganz tiefer Unterschied zwischen der Lehre der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche. Im Konzil von Trient im 16. Jahrhundert, mitten in der Reformationszeit, wurde formuliert als ein Wort gegen die damalige Erkenntnis Luthers, verflucht sei, wer sagt, man könne seines Heils gewiss sein. Gewissheit ist nicht möglich. Oder ich las den Satz eines führenden Theologen der katholischen Kirche aus unserer Zeit, in unserem Jahrhundert, der sagt, ihm sei immer unheimlich, wenn er Christen treffe, die sagen, sie seien gewiss. Er halte das für vermessen und untragbar, das gäbe es nicht. Es ist sogar in der Praxis der katholischen Kirche, und das ist einmal wichtig, dass man das erkennt, der Schlüssel, gegen den ja Luther anging und wo er dagegen angekämpft hat, aber bis heute geblieben, dass Menschen nicht selber gewiss werden, sondern es ist sogar fast ein Druck auf den ernsthaft Gläubigen in der katholischen Kirche, dass man ihnen sagt, du musst noch öfter zur Beichte und du musst noch mehr zur Kirche und du musst noch mehr zur Kommunion, und gewiss kannst du es nicht wissen, du kannst bloß hoffen und wünschen, dass du im Schoß der Kirche geborgen bist. Die Geborgenheit verleiht die Kirche, und der Trost dieser Menschen ist, dass sie den Priester haben, der ihnen die letzte Ölung gibt, und sie suchen nach der Nähe der Kirche, in der man diese Geborgenheit fühlt. Und hier ist schon Martin Luther mit Entschiedenheit aufgetreten. Er war ja selber sehr beunruhigt über den Zweifeln seines eigenen Lebens. Als Mönch hat er gefragt, wie wird man denn gewiss? Wie wird man denn ganz gewiss, ich kann doch als sündiger Mensch nicht Gott dienen? Und er hat dann immer wieder das alles hinterfragt, was ihm damals als Kirchentrost angeboten wurde. Er hat gesagt, ist das wirklich so? Er ist gewallfahrtet nach Rom und hat gesagt, ist das wirklich dort in diesem Betrieb? Ist es die Kirche? Ist es der Ablass, den es natürlich heute auch noch gibt? Oder ist es das Wort des Priesters? Oder ist es, was gibt mir denn die Geborgenheit? Bis er dieses Wort fand, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der Glaube an Jesus schenkt mir diesen tiefen Frieden, den mir nicht ein Pfarrer oder Priester vermitteln kann, den mir auch nicht ein Sakrament vermitteln kann und den mir auch nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche vermitteln kann. Wir werden nicht selig, weil wir Mitglieder einer Kirche sind. Wenn wir Mitglieder einer Kirche sind, tun wir das aus ganz bestimmten Gründen, aber es ist nicht die Ursache unserer Seligkeit. Es ist ein Irrtum, wenn man sagt, die Kirchenmitgliedschaft macht uns selig. Nochmal, die Kirchenmitgliedschaft ist wichtig und bedeutsam, aber sie ist nicht der Grund meiner Seligkeit. Und jetzt müssen wir einmal sehen, was sagt uns die Bibel, was sagt uns denn Gottes Wort. Aber ich gehe der Reihenfolge nach gerne doch, fange beim Alten Testament an, und wir sehen viele zweifelnde Menschen. Sie hören das ja wirklich durch die biblischen Berichte hindurch, dass jeder Gläubige sich mit den Zweifeln herumschlagen muss. Ein Abraham, dem Gott sagt, du sollst einen Sohn gebären, und er weiß, dass seine Frau schon längst Oma-Alter hat. Wie soll meine Frau noch ein Kind kriegen? Er lacht. Oder die Sarah lacht. Gar nicht böse, aber wir sind doch Realisten. Wie sollte denn Gott das tun können? Und das Große am Glauben Abrahams war doch, dass er Gott die Ehre gab und vertraut hat und jetzt die Zusagen Gottes geglaubt hat. Und die hat Gott erfüllt. Und das ist genau auf der Stelle, wo es Gewissheit gibt. Was gibt uns Gewissheit? Dass wir dem Worte Gottes glauben. Und darum ist für uns das auch in unserer Zeit der Kern und Knackpunkt unseres ganzen Glaubens. Für uns ist das nicht irgendeine Spielerei, ob das Wort Gottes wahr und gewiss ist. Wo steht denn das? Psalm 33, Vers 4. Psalm 33, Vers 4. Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Was er zusagt, das hält er gewiss. Das Wort Gewissheit gibt es so im Alten Testament nicht, aber was Gott mir sagt, das ist gewiss und teste es. Geh dem Wort nach, prüfe es in deinem eigenen Leben. Halte es Gott vor, ringe mit diesem Wort, so wie ein Abraham aufbrach, er glaubte dem Verheißungswort. Und mein Glaube soll immer auf das Wort Gottes ruhen und nicht auf meine Gedanken, denn das ist ja der Irrtum, wenn ich meine Glaube, das wäre meine religiöse Fantasterei oder wie ich mir Gott vorstelle, das ist Trug. Da ist nichts dahinter, sondern ich glaube seinen Zusagen. Und wenn ich im Glauben gewiss werden will, muss ich in der Bibel gegründet sein. Wir brauchen heute wieder einen Glauben, der nicht bloß eine Seifenblase ist, so wie viele, die da geschwind ein Aufbauschen ihres Gefühles brauchen, sondern ich möchte an dem Wort Gottes mich festhalten können. Ich suche, Herr, was sagst du mir für mein Leben? Ich will deine Zusagen packen und dir glauben. Darum ist das für uns so wunderbar, dass wir dem Wort Gottes wirklich trauen können. Und wir suchen die Zusagen Gottes und wir streichen sie uns in unseren Bibeln an. Jeremia 42, Vers 5. Damals war Jerusalem erobert von Nebukadnezar, dem Babylonier. Es war eine kleine Gruppe in Jerusalem übrig geblieben, dazu gehört Jeremia und er warnt den Rest nicht nach Ägypten zu fliehen. Und in diesem ganzen Gespräch sagt Jeremia zu diesen Leuten, der Herr sei ein zuverlässiger und wahrhaftiger Zeuge wider uns, wenn wir nicht alles tun werden, was uns der Herr, dein Gott, durch dich befehlen wird. Wir können Gott wirklich vertrauen. Und wer Gott vertraut, der ist nie angeschmiert, der ist gewiss. Bloß, wenn ich mich nach meinen eigenen Vermutungen richte, wenn ich nach meiner eigenen Schlaumeierei handeln will, dann falle ich auf den Boden. Dann werde ich betrogen. Jeremia sagt, Gott ist ein verlässlicher Zeuge. Folgt ihm, folgt seinem Wort, dann könnt ihr leben. Jesaja 26, Vers 3. Da wird jetzt auch davon gesprochen, dass wir gewiss werden. Und das schöne Wort gebraucht, wer festen Herzens ist. Gewiss ist nicht bloß eine Sache in meinem Denken, sondern gleichzeitig ein Ruhen des Herzens. Und da buckelt mein Herz nicht mehr unruhig und ist nicht mehr nervös, sondern kann sich auf den lebendigen Gott verlassen. Verlasst euch im Vers 4 auf den Herrn immerdar, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Und wer mit Gott rechnet und mit Gott lebt, der schwankt nimmer. Natürlich ist das in meinem Leben so, dass ich viele Dinge habe, die mir Fragen aufwerfen, die mich unruhig machen. Aber wenn ich mich auf den Herrn verlassen kann, kann ich feststehen. Ja, Jesaja 26, Entschuldigung. Jesaja 26, Vers 3 und 4. Und jetzt haben wir Habakuk, Zephania, ganz am Ende des Alten Testaments, Habakuk 2, Vers 3. Noch einmal das Wort gewiss. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei in den Tag kommen und nicht trügen, wenn sie sich auch hinzieht zur Harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Und dann kommt das, was dann Luther so getröstet hat, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wenn Sie umgetrieben sind, was wird bei mir mitten in der Krankheit? Oder gerade vorhin hat mich jemand gefragt, sagte jemand, eine Frau, und der wurde das Bein amputiert und die fragt immer, was soll ich tun? Ich sage, kann einem Menschen nie etwas anderes sagen als, Jesus liebt dich, der Herr ist da. Viele wollen das nicht hören, die wollen wissen, wie der Ersatz ihnen geschenkt wird. Und da können wir nichts bringen. Wir sollten auch gar nichts so tun, sondern dass wir im Leid dennoch Gott finden können. Und dass er uns birgt und uns hält und uns nicht loslässt. Nun fällt auf, dass im Neuen Testament auch überall eine gewisse Sprache überhaupt da ist, die, auch wenn das Wort gewiss überhaupt nicht vorkommt, dennoch voll großer Gewissheit ist. Wenn Sie einmal, und das ist jetzt nur für ein Beispiel, für vieles, dran denken, wie der Gichtbrüchige durch das Dach des Hauses heruntergelassen wurde, auf der Matratze, und Jesus vor die Füße gelegt wurde, und Jesus sagte, sei getrost, das heißt, sei mutig, deine Sünden sind dir vergeben, da toben die Pharisäer und sagen, das gibt's doch nicht, es gibt keine Gewissheit. Man kann das keinem Menschen sicher zusagen. Und trotz aller Opferpraxis kann kein Mensch in dieser Welt es sicher wissen, dass Gott ihm vergeben hat. Und Jesus sagt, wenn ihr es wollt, dann sage ich es euch auch noch bekräftigend durch das andere zu, ich habe Vollmacht. Ich kann gültig Schuld vergeben. Das ist ja der Schlüssel unserer Ungewissheit. Denn die Dinge, die wir oft so notvoll empfinden, wenn wir sagen, wir können nicht glauben, die sind ja gar nicht die notvollen Dinge. Sondern das Schlimmste ist doch, dass ich von Gott geschieden bin, weil ich gar nicht so lebe, wie Gott will. Ich bin durch einen dauernden Ungehorsam und durch ein halsstarriges, böses Herz von Gott getrennt. Und darum kann kein Trost mich eigentlich erquicken. Wie soll ich zu Gott gehen können? Vielleicht ist uns das gar nicht bewusst, dass das die Ursache unserer Zweifel ist. Und die Gewissheit kommt aus dem Wort Jesu, der vollmächtig handeln kann. Paulus sagt dann, ich weiß, an wen ich glaube. Er weiß vieles auch nicht. Er weiß nicht, wie die Weltgeschichte weitergeht. Er weiß nicht, wann er sterben wird. Er weiß nicht, ob ihm Böses widerfährt. Aber er weiß, an wen er glaubt. Und das ist der ganze Glaubenspunkt. Dass wir immer wieder von Jesus reden, das ist natürlich nicht anders möglich, weil das ist der Schlüssel zu unserem Glauben und der Schlüssel zur Gewissheit. Und da kann gar nichts Ungewisses mehr sein. Und das unterscheidet uns in der Tat leider von einer katholischen Lehre, die das so vielfach nicht verkündigt, wie es in der Bibel geschrieben steht. Wo wir einfach sagen, nicht das Vergebungswort des Priesters ist es. Wenn Sie einmal darauf achten, warum wir im Abendmahl selbst das noch einmal umtauschen, wenn wir etwa die Sündenvergebung beim Abendmahl haben, und dann sage ich, euch geschehe, wie ihr glaubt. Das heißt also, wenn ihr es jetzt glaubt, dann dürft ihr das nehmen. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt, durch seinen lieben Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle Sünde. Und weil Jesus es so geordnet hat, dann sage ich immer, nicht als verordneter Diener der christlichen Kirche, so heißt eigentlich in unserer Kirche, das verändere ich. Ganz bewusst. Weil ich sage, weil Jesus es so geordnet hat, dass wir einander die Sünden vergeben. Die Vollmacht hat jeder Christ, im Namen Jesus Sünden zu vergeben. So verkünde ich euch all der Schuld und ich setze dann noch hinzu, die ihr bekennt und bereut, damit kein Missverständnis entsteht. Manche meinen, dass er automatisch dann für alles, auch das, was sie noch in der Tasche absichtlich behalten wollen. Und dann sagen wir miteinander, und das ist mir so wichtig, nicht das Wort des Priesters spricht mich selig, nicht weil der einen Talar anhat, sondern das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Das ist der Grund meiner Gewissheit. Da ist meine Vergebung garantiert und gültig. Und das ist mir so wichtig, dass sie das begreifen. Nicht in der Zeremonie liegt das, da sprechen wir es zu und wir dürfen es im Namen Jesu tun und tun das gerne. Aber dass Sie wissen, die Gültigkeit ist nicht darin besiegelt, dass ich in einem Dienstverhältnis einer Kirche stehe, sondern ist darin gültig, dass Jesus für die Sünder der Welt starb. Und das ist wichtig, dass man das erfasst. Und das evangelische Lehre. Und das ist auch die Lehre unserer Kirche. Und dafür bin ich dankbar. Dieses Wort, ich weiß an wen, ich glaube, das steht 2. Timotheus 1. Timotheus-Briefe kommen etwas hinten an den Paulusbriefen. 2. Timotheus 2, 2. Timotheus 1, Vers 12. Ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist bis an jenen Tag. Jeder Wahrhaftige von uns, muss ich doch sagen, kann ich überhaupt Christ sein? Ich weiß ja nicht, ob ich nicht als ein untreuer Mensch, ich bin doch schon so oft über meine eigenen Vorsätze gestolpert, morgen vielleicht schon meinem Herrn Jesus Schande bereite. Ich bin doch einer, der so oft sündigt. Wie kann ich mich überhaupt darin freuen? Und dann geht Paulus so weit, dass er sagt, ich bin bewahrt durch die mächtige Hand Jesu, der mich hält. Das ist der Grund meines Glaubens. Und wenn es Gewissheit gibt, dann ist sie darin begründet. Wilhelm Busch hat es immer auf eine packende Formel gebracht. Und schon damals war das ein häufiges Wort, das also nach seinen Evangelisationen Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, aber man kann doch nicht das so sicher in der Tasche haben. Dann hat er gesagt, aber er hat mich in der Tasche. Er hat mich in der Tasche, nicht? Jesus hat mich in der Tasche. Und das ist mein Trost. Er hat mich erwählt, er hat mich gerufen, er hat mich zu sich gezogen und ich will ihm gehören und darum bin ich getrost und frohen Mutes. Ich kann doch nicht für einen Augenblick meines Lebens garantieren. Das sind doch nicht besonders schwache Leute in unserer Mitte, die sagen, ja, ich sündige. Wissen Sie, wir alle. Kein einziger Mensch kann sagen, ich kann gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen. Das kann nur Jesus, der mich bewahrt. Und da steht so schön hier, ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist. Bis an jenen Tag. Es gibt da viele Worte, dass Gottes schafft, das Wollen und das Vollbringen in euch. Darum ist das für uns eben so, dass wir schon jetzt unsere Loblieder singen können und dankbar sein können. Eine Folge dieser Gewissheit, dieser völligen Gewissheit, die sich über die Zweifel erhebt, ist die Freude. Die Glaubensfreude, die nicht im Grinsen besteht, sondern in der Freude angenommen zu sein und zu wissen, ich bin erlöst. Ich bin angenommen, auch wenn ich meine Schwäche kenne. Ich bin angenommen. Jetzt hätte ich gerne mit Ihnen noch weitere Stellen der Bibel einfach durchgenommen, die gar nicht von der Gewissheit handeln, das habe ich Ihnen schon vorher angekündigt, etwa Römer 5, Vers 1. Aber da redet Paulus immer schon in diesem festen Zustand des Angenommenseins, Römer 5, Vers 1, da sagt er, da wir nun hoffen, gerecht zu werden durch den Glauben. Na, er sagt nicht, wir hoffen. Wir sind durch den Glauben gerecht geworden. Perfekt. Wups, das ist passiert, weil Christus am Kreuz für mich starb. Hoffen wir, Frieden mit ihm zu haben? Wünschen wir Frieden mit ihm? Nein, wir haben den Frieden. Wir haben den Frieden. Haben Sie diesen Frieden? Das ist ein Test jetzt. Dass ich im Glauben durchdringe und dann den Frieden nehme, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Also das gibt so tolle Sachen, dass manchmal man den Eindruck hat, es gibt Leute, die Tag aus, Tag ein sich in evangelischen Kirchen bewegen und nicht mal die Bibel kennen. Dass das im Neuen Testament uns ja überall anspringt. 1. Petrus 1, Vers 3 und 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der einmal nach dem Tod uns wiedergebären wird. Der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jetzt ist der Tod für uns durchbrochen. Und wir können einfach nicht mehr vor dem Tod stehen, wie die, die keine Hoffnung haben. Und wir können nicht in der Trauer so machen, wie wenn das alles nicht geschehen sei. Sondern damit ist mein Sterben aufgebrochen. Ich habe heute eine gewisse Hoffnung ewigen Lebens. Wiedergeboren zu neuem Leben. Wir müssen ein bisschen bloß aufpassen, das Wort wiedergeboren ist durch unsere ostindischen Religionsträumer so missverstanden, dass die Leute meinen, das sei so die 17. Natur, früher war ich ein Kamel und heute bin ich Mensch oder so. Deshalb sagen wir immer, bis er neu geboren hat. der mich neu geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Das können wir ja gebrauchen, damit kein Missverständnis entsteht und damit verlieren wir in der Sache überhaupt nichts. Oder 1. Johannesbrief, wir können aber die Bibel entlang gehen und das alles finden. Aber jetzt 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir einmal in der Ewigkeit Gottes Kinder werden dürfen. Nein, dass wir es sind. Wir sind es auch. Jetzt sind wir Gottes Kinder. Obwohl wir böse Kinder sind, ungehorsame Kinder, ungezogene Kinder Gottes. Wir sind eine Schande für Gott, aber wir sind seine Kinder. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen, und er hat uns angenommen als seine Kinder. Meine Lieben, im nächsten Vers, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, äußerlich noch nicht. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, Jesus gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist noch die Veränderung in unserem Äußeren. Darauf freue ich mich, wenn ich einen neuen Leib kriege. Keinen so fehlsamen Leib mehr, keinen so schwachen Leib mehr, keinen so schmerzhaften Leib mehr und keinen so sündigen Leib mehr. Er gibt mir einen neuen Leib, aber wir wissen es. Wir wissen es. Und diese komische Sache bei evangelischen Gläubigen, wir hoffen es, wir wünschen es. Manche meinen, das sei nötig, damit man die Leute stärker antreibt. Das ist doch gar nicht wahr. Das hat doch Gott nicht nötig. Und da sehen wir genau, wer die Leute dauernd in Angst hält. Das sind Leute, die immer sagen, ja, aber man darf es nicht so genau wissen. Stattdessen muss man sich immer bemühen und man muss immer noch die Leute zur Arbeit antreiben. Wenn die Arbeit nicht getan wird aus der Freude, dass ich Gottes Kind bin und jetzt dienen darf für ihn, hat sie doch keinen Wert. 1. Johannes 3, 1 und 2, wir wissen. Und wenn sie dann an den Paul Gerhard denken, nun weiß und glaub ich's feste. Ich rühm's auch ohne Scheu, das ist Gott der höchsten Beste. Denken Sie mal, der schwermütige Mann, der Paul Gerhard, mit seinem ganzen namenlosen Leid. Und der schwingt sich immer auf in diese Freude hinein. Und wie der das immer macht, ganz zentral in Christus, können Sie bei Paul Gerhard lernen. Nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut, die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilens Blut. Kein Urteil mich erschreckt, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Und da ist an seinen Depressionen unter die Flügel Jesu drunter gegangen. Unser Chor wird es einmal noch mit uns machen, dass wir an einem Sonntag mit der ganzen Gemeinde, mit dem Chor, das Lied singen, schwing dich auf zu deinem Gott, das leider heute in Vergessenheit geraten ist. So ein schönes Paul-Gerhard-Lied. Und das ist ein richtiges Lied für depressive Leute. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele, warum legst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Raus! Und dann sagt er, dass der Schlange der Kopf zertreten ist durch Jesus. Du hast gar kein Recht mehr, jetzt im Keller der Traurigkeit zu sitzen. Ich bin doch schon entrückt in die himmlischen Höhen durch den Sieg Jesu. Und lesen Sie mal richtig durch, das ist so toll, wie man es gar nicht predigen kann. Aber das ist biblisch. Und Paul Gerhard war nicht mal ein Pietist, das war ein Orthodoxer. Lange vor der Zeit des Pietismus. Aber da läuft doch die Lehre Luthers und die der lutherischen Orthodoxie mit dem Pietismus zusammen und der ganzen Erweckungsbewegung. Und da ist eine biblische Wahrheit wiederentdeckt worden. Wo habe ich nun diesen Frieden? Um es ganz klar zu sagen, in Jesus. Wir haben vorhin gesagt, in seinem Wort, und das Wort, das leiblich wird, ist Jesus. Da ist seine Liebe für mich drin, da ist seine Erlösung, sein Vergebungswort drin, an seinem Kreuz für mich gegeben. Und dann hat das Paulus so meisterhaft zusammengefasst, dass man dazu nur den Johann Sebastian Bach hören will mit seiner Motette. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, oder Jesu, meine Freude. Ist Gott für uns, wer kann dann jetzt noch gegen mich sein? Gott hat sich schon jetzt so für uns erklärt und Gott kann das nicht aufheben. Wer in Jesus zu Gott kommt, der ist angenommen und ist sein Kind. Der braucht nicht auf den Boden zu kriechen, sondern der ist mit einer großen Ehre beschenkt. Wie sollte er uns nicht alles schenken. Wer will denn noch verdammen? Christus ist hier. Selbst wenn ich sage, ich muss mich selber verdammen, mein eigenes Herz weiß doch um all meine Fehlsamkeit. Und ich weiß es, er hat mir vergeben. Und was auch in Schlimmem geschieht, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, ich bin gewiss, und dann steht dieses Wort da, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, kann weder Engel noch Mächte noch Gewalt, noch die allerschlimmste Sünde, und wenn sie hundertfachen Mord begangen haben, kann sie trennen von der Liebe Gottes. Gibt nichts, was sie trennen kann, weder Hohes noch Tiefes, noch eine, keine andere Kreatur, keine dämonische Macht in dieser Welt, über dieser Welt oder unter dieser Welt, kann sie von der Liebe Gottes trennen. Wir sind froh, dass nach dem schrecklichen Unheil des Judas uns allen dies zugesagt ist. Jetzt gibt es Glaubensgewissheit. Und ich brauche nicht Angst haben, ob das alles wieder bei mir hochkommt. Er wird mich bewahren. Aber wenn Jesus doch mich reinlegt, wenn er mich doch täuscht, haben Sie Angst, dass er Sie bloß blufft? Dass all seine Worte, kommt her zu mir im Mühsam beladen, nicht wahr sind? Dass es Ihnen nicht gilt? Müssen Sie wissen, was Sie sagen? Ob Sie das ihm vorhalten wollen. Ich bin gewiss, nichts kann mich von der Liebe Jesu scheiden. Und dann wieder die schönen Verse von Paul Gerd. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Und da ist keine Bedingung dran, keine Vorleistung. Nicht heißt es, wenn du den richtigen Glauben hast oder wenn du den... Nein, komm zu Jesus so, aber komm zu ihm. Und wenn wir dann sagen, wie du bist, ja, aber bleib nicht, wie du bist, sondern fass ihn mit beiden hin, fass ihn wohl, er wird euch führen. Aber man kann es immer mit Paul Gerhard Versen weitermachen und darstellen, auch die schönen Weihnachtslieder. In Jesus ist es uns zugänglich, aber nur durch, jetzt kommt das abgegriffene Wort, Gnade. So wie verlorene Leute nur noch leben können, wenn durch eine Generalamnestie ihnen alles erlassen ist. Wenn Gott aufrechnen will, dann kommen wir nicht durch. Wenn wir sagen, aber lieber Herr, wir wollen mit dir mal doch noch sagen, wir haben da einiges Nette auch gemacht und das wollen wir, wir können nicht eine böse Tat aufwiegen vor dem heiligen Gott. Nicht ein Versäumnis unseres Lebens ist alles, alles lauter Gnade. Unbegreifliche Gnade. Und diese Heilsgewissheit, die ruht in der unbegreiflichen Gnade. Nun ist das schwierig, ich weiß doch, wenn ich es jetzt predige, jetzt hat es uns Gott geschenkt, dass wir durch einen langen Vorspann dahin gekommen sind und dass wir alle irgendwie auch vom Geist Gottes berührt wurden, das spürt man ja auch. Das kann man nicht machen und dann reden wir irgendwo und kommen wohin und sagen das einem anderen und an dem läuft es runter. Es ist ein Wunder, wenn Gott uns die Gnade zuteil werden lässt und wir es verstehen können, aber nur durch die Gnade, nicht aufgrund unserer guten Werke. Ich bin doch so ein treuer Ehemann und ich habe doch meine Frau immer so lieb und ich tue doch so viel für den Herrn und so. Hilft nichts. Da komme ich nicht weiter. Sondern aufgrund der Gnade. Vielleicht werden Sie jetzt auch ein Liebhaber der Predigten von Ludwig Hofacker. Das ist eine sehr trockene Predigt. Da ist nicht ein Beispiel drin. Da müssen wir ein ganz anderes Feuerwerk sonntags anzünden, damit die Leute bei der Stange bleiben. Aber bei Hofacker können Sie wie viel, viel mehr als das, was wir predigen, die Gnade Gottes und die Gewissheit des Heils finden. Gegeben für Leute, die in dieser Welt vor Gott verloren sind und durch seine Gnade fassen und das begriffen haben, um seiner Gnade willen allein. Nichts anderes gibt es. Ich möchte sagen, dass wir immer wieder hier auch in unseren Gemeinden sehr, sehr aufpassen müssen. Das ist ein solcher Irrglaube, eben nicht bloß in der katholischen Kirche, dass wir immer wieder meinen, das müsste man Gutes tun. Ich kenne es doch. Also, Herr Pfarrer, gell, Sie nehmen nicht übel, dass ich nicht in die Kirche komme, aber ich bin auch, bemühe mich auch, ein rechter Mensch zu sein. Und dann sage ich immer, wenn ich nur einer wäre, und die Leute können sich, oh, Sie sind doch in Ordnung. Wissen Sie, mir haben Sie gern, Herr Schäfbuch. Das wissen wir doch, und so sind die Leute sehr lieb, wie die das sagen. Gar nie begriffen. Und weil wir das nicht übersetzen können, dass das nicht unser Heil ist und das, was wir verkünden. Und dass nicht die Taten uns retten, sondern dass wir Taten nur machen aus Dankbarkeit. Warum? Weil es Spaß macht, Gutes zu tun. Natürlich macht es Ihnen Spaß, Böses zu tun. Macht es Ihnen Spaß, andere Leute zu beleidigen und zu hänseln und weh zu tun? Macht doch keinen Spaß. Es ist doch nichts Schöneres, als wenn man Liebe tun darf, wenn man andere erquicken kann. Und die Taten sind doch für die eine Freude, die von Jesus neues Leben geschenkt bekommen haben. Und im Heidelberger Katechismus ist die ganze Ethik, das ganze Tun ja unter dem Stichwort abgehandelt im dritten Teil von der Dankbarkeit. Das tue ich doch, weil er mir so viel gegeben hat. Also da liegt unser Glaube wirklich in diesem Wort drin, gewiss. Gewiss im Glauben, ganz felsenfest, gewiss. Jetzt möchte ich nur noch was anschneiden, das müssen wir mal extra behandeln unter einem Stichwort. Diese Gewissheit unseres Glaubens wird noch in einer ganz anderen Tiefe in der Bibel entfaltet. Und das ist für viele unter uns ein Glaubensärgernis, fast sogar ein Glaubensanstoß. Der Apostel Paulus lässt uns in Abgründe hineinblicken, dass er nämlich sagt, ich bin nicht gläubig, weil ich mich entschieden habe, sondern weil Gott in einem für mich undurchsichtigen Ratschluss vor Grundlegung der Welt, bevor dieser Planet überhaupt da war, mich gekannt hat und mich geliebt hat. Und nun, wer mit den Ohren schlaggeln will und sagt, ich verstehe nichts mehr, der kann es jetzt tun. Da stößt unser Glaube in Tiefen vor, die kann man auch gar nie begreifen, vom ewigen Ratschluss Gottes, von der Erwählung. Und da kommen wir gleich, aber warum hast du dann die anderen Völker nicht erwählt und so? Lassen Sie das Geheimnis Gottes Sache sein. Sie können Gott nicht ergründen. Aber Paulus legt großen Wert darauf, dass unser Glaube auf einem göttlichen Geheimnis ruht. Und das gibt unserer Heilsgewissheit gleichzeitig noch eine ganz, ganz große Freude. Wenn das Gott will, wenn Gott so dahinter steht und mich sogar bei meinem Namen kennt und schon an mich gedacht hat, als er rief, es ist vollbracht. Wenn er mich so kennt, dann will ich ganz anders ihm dienen. Dann weiß ich erst, wie tief die Liebe Gottes geht. Ich will dieses Thema nicht abhandeln. Ich bin überzeugt, dass ich es vielleicht Ihnen ähnlich wie heute das Wort gewiss auch so darbieten kann, dass Sie beschenkt werden und sagen, das ist sogar die Spitze meines Glaubens, über die ich glücklich bin und die mich ganz ungeheuer selig macht. Ich möchte Ihnen nur dazu sagen, es wird alles in unserem Leben krumm, wenn wir es uns, was Deutsche besonders gern tun, auf dem Seziertisch zerlegen und mit starren Begriffen auseinandernehmen und dann kalt servieren wie eine Lehre, eine Schullehre mit Kreide an der Tafel. Ich habe das schon erlebt bei Mitarbeitern, mit denen wir eine ganze Nacht gerungen haben, die gesagt haben, ich kann doch in Ewigkeit nicht verloren gehen, weil Gott mich erwählt hat. Und dann gingen sie hinaus im Ungehorsam und haben bis heute nicht mehr zum Herrn heimgefunden. Die haben in einem menschlichen Wahn das als eine Wahrheit genommen, die man auf die Probe stellen kann. Und sie sind einen Weg der Sünde gegangen und sagen, aber wenn Gott mich erwählt hat, dann falle ich auch in der Sünde nicht. Und das ging nicht gut. Da steht in meiner Bibel, wer da steht, sehe zu, dass er nicht falle. Und wird erinnert an das Beispiel Israel in der Wüste, waren auch erwählt. Dann wackelt ja wieder alles. Also ich sage mir mal, sehen Sie, es gibt viele Dinge, die kriegen wir mit unserem Kopf nicht zusammen. Und einer, der ein schönes Buch geschrieben hat, war der Pfarrer Ernst Buddeberg über die Heilsgewissheit. Ich besitze dieses Wort nicht, dieses Buch nicht. Muss man ein Antiquariates noch suchen, wenn es einer von Ihnen nicht braucht. Das steht noch bei Omas alten Bücherschätzen, dann dürfen Sie mir eine Freude damit machen. Aber ich habe nur einen Nachdruck davon gesehen, auszugsweise über die Heilsgewissheit, die Krone des evangelischen Glaubens. Da steht drin, es ist ein Brautgeheimnis der Gemeinde Jesu. Ich habe heute meinen Konfirmanden versucht, das sechste Gebot auszulegen und habe denen erzählt, wie das erste Mädchen war, dem ich da oben im Wald die Hand gegeben habe und die meine Frau wurde. Und dann wird die drei Konfirmanden schallend gelacht. Sie konnten das Brautgeheimnis nicht verstehen. Die waren schon in allen Wassern gewaschen, verstehen Sie? Und es gibt ein Brautgeheimnis, das kann der andere nicht ergründen. Und ich glaube, es gehört zu den Brautgeheimnissen auch das, dass man sagt, das verbindet mich mit Jesus. Er kennt mich, er liebt mich. Aber das ist nicht etwas so, wie einer das Brautgeheimnis seiner Liebe auch nicht testen will und sagen kann, dann kann ich ja jetzt in jedem Bordell absteigen. Nein. Weil dies eine heilige Liebe Jesu ist, will ich sie umso mehr kostbar bewahren und dem Herrn dienen und ihm treu sein. Und jetzt war es nur ein kleiner Einstieg. Ich habe noch ein Wort, das wollte ich doch noch mit Ihnen aufschlagen. Johannes 17, Vers 12, das erinnert schon an dieses Geheimnis der Erwählung. Johannes 17, Vers 12 im hohepriesterlichen Gebet. Aber so gibt es jetzt viele Stellen, die Sie erst finden werden bei Ihrer Bibellese. Nicht, dass Sie meinen, es wäre vollständig, was wir hier abgehandelt haben. Johannes 17, Vers 12. Ich habe sie bewahrt und keinen von ihnen verloren, außer den Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Das ist das Brautgeheimnis Jesu, dass er mich durchtragen will, noch einmal, wo ich in seiner Hand bleiben will. Ich bin oft sehr angefochten, dass wir eine ganz hohe Verschleißrate haben bei besten Jugendmitarbeitern. Vor einem Jahr noch die stämmigsten Leute im Jugendbibelkreis, auf dem Freizeit mit gewesen. Heute sagen sie, ich spreche mit keinem mehr, der in die Kirche geht. Und nichts ist vorgefallen. Nichts. Wir wissen nicht, was los war. Alles weggeworfen. 6, 7 Jahre geschulte Mitarbeiter. Hier steht das Wort, dass Jesus mich bewahren wird. Und ich will es glauben und freue mich dran, dass mein Heil in der starken Hand Jesu ruht. Jetzt haben wir das wichtigste Wort natürlich noch vergessen vom guten Hirten, Johannes 10, 27 bis 30. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Niemand. Da kann ich mich nicht doch rausreißen. Es ist so eine Streitfrage. Nein, nein, wenn der Herr das sagt, dann freue ich mich dran, dass er mich bewahren wird und ich will ihm bloß gehören. Ich will ihn lieben und ihm dienen.